Kapitel minus 3. Das Leben der Reichen. Wer unter ungewöhnlich hohem Druck arbeitet, braucht auch ungewöhnliche Formen der Entspannung. Kollschwitz fuhr voraus in einem silbernen Honda, dessen Schlüssel er sich aus dem Sekretariat geholt hatte. Ich fuhr hinter ihm her und am Schluss folgte der Laster. So quälten wir uns durch die Hanauer Landstraße, an deren östlichem Ende die Firmenzentrale lag. Kollschwitz fuhr so, wie er auftrat, aggressiv und dabei etwas unbeholfen. Ich glaubte mich daran zu erinnern, dass er mir einmal von einem M6 Cabrio erzählt hatte. Der Honda sah jedenfalls aus, als hätte er ihn von einer Sekretärin geliehen. Telefonisch beauftragte ich Paul, meinen Assistenten, mit einer Recherche. Er sollte herausfinden, auf wen Kollschwitz M6 angemeldet war. Danach wurde mir langweilig. Ich scherte aus dem Konvoi aus, um zurück in die Stadt zu fahren. Alles war besprochen und ich hatte jede Menge andere Dinge zu tun. Unter anderem musste ich mich auf meinen nächsten Unikurs vorbereiten. Ich coachte Studenten am Institut für Entrepreneurship der Wiener Wirtschaftsuniversität beim Verfassen von Businessplänen. Ich suchte für den nächsten Kurs ein Beispiel aus meiner Berufspraxis und dachte an ein Busunternehmen aus einer Kleinstadt bei Köln, bei dem ich einen Teileinstieg plante. Noch im Auto rief mich Dorota an. Sie war eine außerordentlich gut aussehende Slowakin, brünett, sehr lange Beine, genau mein Typ. Ich hatte sie bei einer Party in einem Penthouse in der New Yorker Park Avenue kennengelernt. Die Party hatte ein Freund von mir gegeben, dessen Vater als Coca-Cola-Distributor in Beirut schwer reich geworden war. Dorota war hinterher noch zu einem Rave mitgekommen. Wir hatten uns über die vielen Gäste amüsiert, die ständig ihre Wasserflaschen geschüttelt hatten. Wir hatten unsere auch geschüttelt, obwohl ihr Inhalt im Gegensatz zu jenem der anderen nicht mit illuminierenden Substanzen versetzt war. Ich wusste nach wie vor nicht genau, was Dorota machte. Sie lebte in Wien und anscheinend studierte sie vielleicht, aber auch nur nebenbei. Wir hatten uns zweimal getroffen und ein bisschen Spaß gehabt. Ich wollte sehen, was sich weiterentwickeln würde. Und hatte sie deshalb für kommenden Freitag zu einem Gala-Dinner in London eingeladen. Ein Kommiliton aus Harvard feierte einen lukrativen Deal, der ihm trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeiten gelungen war. Das Dinner war auch der Grund ihres Anrufs. »Ich habe kein passendes Kleid für so einen Anlass«, sagte sie. »Was trägt man da? Louis Vuitton?« Ich konnte mich nicht genau an den Rahmen des Abendessens erinnern. Ich wusste nur, dass es in einem dieser Clubs steigen würde, bei denen man trotz 50.000 Pfund Jahresbeitrag nur auf Empfehlung Mitglied werden konnte. Aber es war trotzdem nur ein ganz normales Galadinner. Und große Prassereien waren ohnehin gerade nicht in. Statt Wein für 1.000 Euro die Flasche kam jetzt welcher für 150 auf den Tisch. Und in Wirklichkeit merkte niemand den Unterschied. Die Köche wurden nicht mehr samt Lebensmitteln im Privatjet eingeflogen, sondern vor Ort engagiert. Es wurde noch immer gefeiert, es gab noch immer Exzesse, aber man dachte dabei nach. Es war nicht nur bei Partys so. Früher hat es zum Beispiel für manche Menschen einfach nicht die Option gegeben, im Zug zu fahren. Sie mussten immer die Präsidentensuite haben, auch wenn sie nur ein paar Stunden hatten, um sich hinzulegen. Sie mussten immer im Privatjet reisen, auch dann, wenn es neben höheren Kosten auch mehr Zeit und Mühe bedeutete. Ich hatte mit Geschäftsleuten einmal in Innsbruck einen Termin bezüglich einer möglichen Firmenübernahme. Am nächsten Morgen musste einer von ihnen nach Zürich. Er fragte mich, wie er am besten dorthin kommen würde. Ich schlug ihm den Zug vor, der ihn für etwa 80 Euro erste Klasse in weniger als 4 Stunden in die Züricher Bahnhofsstraße bringen würde. Er sah mich entgeistert an und fragte mich, wie ich auf die Idee kommen würde, dass er mit einem Zug fahren würde. Ich beauftragte meinen Assistenten, einen Flug zu buchen. Da es keine Linienverbindung von Innsbruck nach Zürich gab, mussten wir ein Privatflugzeug organisieren. Kostenpunkt etwa 4.000 Euro. Allerdings lag in Innsbruck wie so oft der Nebel und das Flugzeug konnte nicht starten. Um 12 Uhr rief er mich verzweifelt an. Er saß noch immer in dem kleinen Privatflugzeug. »Du brauchst dir wegen des Kleides keine Sorgen zu machen«, sagte ich zu Dorota. »Wir können miteinander ins Kaufen gehen«, schlug sie vor. Ich kannte Dorota noch kaum und wenn schon, dann machte ich eher kreative Präsente. Vor kurzem hatte ich Donja, einer Freundin, die auf Motorräder steht, einen Gutschein für eine Quad-Tour zu zweit geschenkt. Ich sah auf die Uhr. Meine Maschine von Frankfurt nach Wien ging in 3 Stunden. Die Daten für den London-Flug hatte ich noch gar nicht bekommen. Vielleicht hatte ich sie auch bei den E-Mails übersehen. »Ich weiß noch gar nicht, ob ich fliegen kann«, sagte ich zu Dorota. Im Taxi kam ich vor dem Londoner Club an. solo, nachdem ich mich bei Dorota nicht mehr gemeldet hatte. Und das war eine gute Entscheidung gewesen. Ich hatte den Trip mit ein paar interessant verlaufenden Geschäftsterminen verbunden. In der Bar des Grosvenor Hotels an der Park Lane in Mayfair hatte ich mich mit einigen anderen Investmentbankern getroffen. Es ging um Firmenkäufe für einen Fonds, der über einen Londoner Broker lief. Am Nachmittag hatte ich das sonnige Wetter zu einem Spaziergang genützt, bei dem ich mir einige Immobilien angesehen hatte. Dabei hatte mich eine SMS meines Assistenten Paul erreicht. Der M6 von Keuschwitz ist auf Dock direkt angemeldet. Die Firma war eine Vertriebstochter von Softdock. Ziemlich klarer Fall also. Vorläufig nichts tun, hatte ich zurückgeschrieben. Ich kümmere mich darum. Vor dem Club stiegen ziemlich viele der geladenen Herren ebenfalls allein aus den Fonds ihrer Limousinen. Das hatte einen einfachen Grund. Bei näherer Betrachtung der in Gold und Schwarz gehaltenen Einladung stellte ich fest, dass sich der Gastgeber eine Besonderheit für den Abend ausgedacht hatte. Das Ganze trug den verheißungsvollen Namen Sélection Arabique. Und nachdem der Rebenanbau in arabischen Ländern angesichts des dort verbotenen Alkoholgenusses unterentwickelt ist, konnte sich die Selektion nur auf andere regionale Spezialitäten beziehen. Die Clubräume waren etwas beengt, wie es die Räume vieler Londoner Häuser sind. Man saß um kleine runde Tischchen und plauderte, bis Anatol, unser Gastgeber, seine Rede hielt. Die war so, wie es sich gehört. Sie dauerte nicht länger als 2 Minuten. Er bedankte sich bei allen, die bei dem Deal dabei gewesen waren, ganz besonders bei einem älteren Kollegen, der ihm ein paar Türen geöffnet hatte. Schließlich drückte er seine Hoffnung aus, dass er noch viele ähnliche Geschäfte machen würde. Unter den Gästen wurde gemunkelt, dass er bei diesem Deal 23 Millionen Euro verdient hatte. »Enjoy the evening«, lautete die Kernaussage seiner Ansprache. Es folgte der Auftritt der Köche. Es waren zweifellos die besten Londons. Sie hatten ein 8-gängiges Degustationsmenü kreiert, das sich auch ohne sinnlose Prasserei des Multimillionendeals als würdig erwies. Es begann mit einem Gruß aus der Küche. Thunfisch Carpaccio oder wahlweise Salat mit Garnelen. Danach wurden eine Krabbensuppe und als Zwischengang gebratene Gänseleber serviert. Als Hauptspeise gab es Spaghetti mit Hummer, eines meiner Lieblingsgerichte, und danach Seezunge oder Heilbutt. Den Abschluss machten eine Käseauswahl sowie Sorbets und eine Trüffeltorte. Nach dem Dessert kamen die Mädchen. Sie mischten sich unter die Gäste, die angesichts ihrer brillanten Schönheit um die Wette strahlten und lächelten. 2 Jahre davor wären es vielleicht noch 60 statt 40 Mädchen gewesen, aber auch so waren mehr als genug für alle da. Die Männer mit Ehefrauen im Schlepptau warfen sich genauso ins Zeug wie die anderen. Der Finanzadel hat seit jeher einen unausgesprochenen Hang zur offenen Beziehung. Männer sind davon genauso betroffen wie Frauen. Viele reiche Männer halten sich weibliche Harems, immer mehr reiche Frauen halten sich männliche. Harems sind im Prinzip zwar der islamischen Gesellschaft vorbehalten, aber in der westlichen Finanzwelt gibt es vergleichbare Verhaltensmuster. Die Araberinnen kamen zu den Tischen. Und man plauderte darüber, woher man kam, was man so machte und über die schönen Plätze der arabischen Welt, von Beirut über Dubai bis Kairo. Zwar nahm fast jeder der Männer am Ende eine der dunklen Schönheiten mit in seine Residenz oder sein Hotel, aber das Plaudern war der eigentliche Sinn der Übung. Die Frauen waren natürlich keine Professionellen. Sie waren, abgesehen von ihrer bemerkenswerten Schönheit, ganz normale Frauen. Anatols Leute hatten sie in Zusammenarbeit mit örtlichen Agenten mittels Internetausschreibung angeworben, vor allem in Saudi-Arabien, im Libanon, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Ägypten, Katar und Jordanien. Das Angebot an sie hatte gelautet: Flug nach London, Unterbringung in den besten Hotels, Essen an einem Tisch mit Multimillionären und Milliardären, Rückflug in die Heimat. 4.000 hatten sich gemeldet. Die 40 schönsten Mädchen waren ausgewählt worden. Die Nachfrage nach solchen Trips ist in fast allen Regionen der Welt gleich groß. Man braucht es nur in Litauen oder Kroatien zu versuchen. Es ist für viele Frauen ein Privileg, bei so einer Sache dabei sein zu dürfen. Und alles andere ist kein Muss, sondern eher eine natürliche Entwicklung. Ich verstand mich mit Amira am besten, einer Jordanierin, mit viel Humor. Ich lud sie hinterher noch in mein Hotel in Mayfair ein. Natürlich blieb es nicht beim Plaudern, sonst wäre das Ganze am Ende doch etwas langweilig gewesen. Aber es war im Grunde nichts anderes, als wenn ich ein Mädchen aus einer Bar abgeschleppt hätte. Nur lief alles besonders höflich und stilvoll ab. Amira studierte Sprachwissenschaften und Englisch, und ich mochte ihre Art. Sie war voller Energie, der Typ, der gerne tanzt und in späteren Jahren vielleicht einmal zur Matrone wird. Wir vereinbarten, in Kontakt zu bleiben. Die Selection Arabique als Sexparty zu bezeichnen oder gar in die Nähe des Rotlichtgeschäfts zu rücken, wäre eine Beleidigung für sie gewesen. In South Beach, Miami, hatte ich einmal ein ganz ähnliches Mädchen kennengelernt, eine Peruanerin. Sie war Kellnerin in Nikki's Beach Club und ebenfalls bildhübsch. Ich hatte sie gefragt, ob sie mir nach Dienstschluss Miami zeigen würde, und auch dieser Abend hatte bei mir im Hotelzimmer geendet. Der Kontakt zwischen Amira und mir riss trotzdem nach einigen E-Mails ab. Es gibt in dieser Phase meines Lebens nicht viel Platz für Frauen. Ich respektiere monogame Ehen. Und sicher können sie Menschen, die das mögen, Kraft geben. Aber ich bin nicht der Typ dafür. Meine Assistenten, die meinen Lebensstil kennen, scherzen manchmal, dass ich mich eines Tages Hals über Kopf verlieben und das Geschäft bleiben lassen werde. Aber das sind bürgerliche Mythen. Ich verfolge meine Ziele mit großer Genauigkeit und Vehemenz. Und ich lasse nicht gerne zu, dass mich etwas ablenkt. Wer mit 300 auf der Autobahn fährt, muss sich konzentrieren.